Das Thema für den Abend heute, unsere Kosten. Also der erste Abend, unsere Visitenkarte. Die geben wir immer ab. Bei jeder Gelegenheit, also nicht in Papierform oder sowas, sondern unser Verhalten zeigt davon etwas. Gestern ist mir der Faden gerissen, Sie haben es gesagt.
Unsere Gemeindekultur,
die schöpferische Aufgabe, Gestaltungsaufgabe, die unser Herr uns gibt, er gibt uns da vieles an die Hand. Aber wir haben da eine ganz große Möglichkeit, was draus zu machen. Und das ist herausfordernd. Und heute Abend unsere Kosten. Also ich muss schon sagen, ich bin etwas verwundert, dass Sie verwundert sind über dieses Thema. Denn ich habe gestern gesagt, die Schuldfrage eine der wichtigsten Fragen. Und die andere Frage, die ebenso wichtig ist, ist Geld. Oder? Also ich habe gelernt, also nicht in der Schule, sondern im praktischen Leben, Geld regiert die Welt. Haben Sie auch schon mal gehört, scheint's. Und meine Mitleitung im Mutterhaus, die Schwester Erna Utz, eine sehr praktische Dame, die pflegte zu sagen, wenn eine Versammlung schon längst fast entschlafen ist, wenn es um Geld geht, dann sind sie auf einmal alle wieder da. Und das bezog sie dann auf die Leitungsversammlung in unserem deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband, wo also lauter leitende Leute beieinander waren. Aber das ist in jeder Gruppierung, Versammlung von Menschen so. Auch bei den Frommen. Also, Sie wissen, dann muss ich immer vorsichtshalber sagen, dass ich nicht missverstanden werde. Ich rede nicht von Ihnen, sondern ich habe ja wenig Erfahrung bei Ihnen. Aber ich rede von anderen Versammlungen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Eine Grunderfahrung des Lebens, die jeder irgendwie machen muss, ist, man muss für alles bezahlen. Stimmt's? Sie haben keine Meinung dazu. Na gut, ist es auch recht. Man muss für alles bezahlen. Meine Mutter, eine treusorgende Dame, die ist in diesem Jahr im Alter von 106 verstorben. Die hat mir, als ich jung war, ich war auch mal jung, manchmal glaubt man es nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, die hat mir so manche Sachen erzählt, unter anderem auch, dass es sich lohnt, auf seine Gesundheit zu achten. Ist ja heute alles anders, nicht? Aber ich habe mal gelesen, das ist mir so eingefallen wieder, wie ungesund so hautenge Jeans für junge Damen seien. Ich kann das jetzt nicht so im Einzelnen. Und auch gewisse Marotten, nicht? Der Bauch muss frei sein und all diese Geschichten. Man muss für alles bezahlen. Die Quittung kommt unweigerlich. Raubbau. Also, das ist ein ehernes Gesetz. Und das haben wir so in uns verinnerlicht, dass wir es schier nicht glauben können, dass man uns auch mal was schenkt. Also, ich rede ja nicht von Ihnen, sondern ich rede aus meiner Erfahrung. Ich tue mich damit einerseits sehr schwer, auf der anderen Seite auch nicht. Aber das ist echt ein Problem. Die Lebenserfahrung lehrt, es gibt nichts umsonst. Und es ist verdächtig, wenn einer was umsonst anbietet. Ich war mal zufällig in Frankfurt, das heißt nicht zufällig, wir haben unsere Tochter besucht, da habe ich diesen Herrn, von, die da diese Korane verteilen, ne? Den habe ich da in Aktion gesehen, die Polizei dabei, das war hochinteressant. Die haben sie auch umsonst gegeben. Also ich zitiere jetzt so schöne Sätze, damit das nicht gleich so mit schwerer Kost losgeht, sondern so mit Lebenserfahrung. Was nichts kostet, ist nichts. Also ich habe mit Interesse Ihre ihren Aushang dann, wie sagt man, Informationstafel oder irgendwie, also sehr schön gestaltet. Da ist ein Zettel drauf und da steht dann unten an einer Ecke, habe ich irgendjemandem auch gesagt, da steht drauf, Eintritt frei, kleine Spende erbeten. Also wenn es nur eine kleine Spende ist, die sie erbitten, dann kann der ganze Sach nichts taugen. Also ich würde wenigstens dann das Kleine streichen, wenn sie nächstes Mal wieder so einen Zettel hinhängen. Warum sind sie so schüchtern? Alles, was ist, kostet. Oder? Ach, und wir hatten ja mehrere Freizeitheime, da haben sich die Reihen gelichtet. Die schlimmsten waren immer die Frommen. Also ich karikiere das jetzt. Und vor allen Dingen waren Sie es ja nicht. Also ich habe nur eine Semmel zum Frühstück gegessen. Können Sie mir das erstatten? Also es muss sehr billig sein. Man guckt sehr auf die Kosten bei frommen Leuten. Ich bin leider auch einer von denen, muss mich also auch... Es ist interessant. Wenn es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. So. Ich habe mir auch noch ein Ding aufgeschrieben. Die frommen Leute denken oft, dass es so geht, wie dieses Sprichwort so ungefähr sagt, eine Kuh, die im Himmel gefüttert wird und auf Erden gemolken. Die gibt es leider nicht. Aber viele denken so in ihrem praktischen Verhalten. Also falls ich Ihnen jetzt auf die Zehen getreten bin, sehen Sie mir das nach. Unsere Kosten, alles kostet etwas. Ich will aber heute Abend nicht über das Geld reden. Im Reich Gottes ist Geld da. Also noch nicht unbedingt, die haben das vorsichtshalber wieder mitgenommen, das ist auch gut so. Es ist da, es ist erstaunlich, was es da gibt. Und ich will das jetzt auch durchaus positiv, nein, nicht durchaus, ich will das so positiv sagen. Ich staune immer wieder, wenn ich dann unsere Haushaltsgeschichten dann so sehe, wie viel Geld gespendet wird in unserem Verband, in den Gemeinschaften. Das ist das eine, hohe Opferbereitschaft. Das andere ist, es bleibt dabei, das Geld ist immer knapp. Gut. Unsere Kosten. Ich habe ein Liederbuch mitgebracht, das die Älteren noch kennen. Das ist das Reichsliederbuch. In einer lesefreundlichen, für heutige Leute lesefreundlichen Ausgabe. Da gibt es zwei Lieder drin, die ich jetzt den Anfang wie zitieren will. Das eine ist das Lied unter der Nummer 333. Und ist verfasst worden von einem Herrn Richter. Und das Lied unter der Nummer 334 stammt von eben demselbigen Herrn. Und das Lied Nummer 333 beginnt folgendermaßen. Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein. Das geht dann noch weiter. Und das, entschuldige, ich habe falsch gesagt, 333 und 332. Das war 333 und 332, derselbe Dichter, steht direkt nebeneinander. Es kostet viel, ein Christ zu sein. Na, was jetzt? Also die Herausgeber dieses Liederbuches, die haben die Nummer 332 vorhergestellt, es kostet viel, hat es die gleiche Melodie, das gleiche Versmaß, und 333 dahinter. Taktisch eigentlich unklug. Müsste man eigentlich umgekehrt machen, ne? Also ich lese Ihnen jeweils den ersten Vers vor. Ich fange mal mit dem Positiven an. 333, es ist nicht schwer, ein Christ zu sein. Und nach dem Sinn des reinen Geistes leben. Zwar der Natur geht es gar sauer ein, sich immer da in Christi Tod zu geben.
Doch führt die Gnade selbst zu aller Zeit den schweren Streit.
Dieser Herr ist schon vor etlichen Jahren verstorben, also vor ein paar hundert Jahren.
Jetzt das andere Lied. Es kostet viel, ein Christ zu sein und nach dem Sinn des reinen Geistes leben. Denn der Natur geht es gar sauer ein, sich immer da in Christi Tod zu geben. Und ist hier gleich ein Kampf wohl ausgericht, das macht's noch nicht.
Also diese Lieder, ihr könnt jetzt die Verse immer so wechselweise weitermachen. Es ist nicht schwer und dann kommen da kommt, meine Frau würde sagen, das ist ja ein Hammer, was da kommt. Und das andere, es kostet viel, ein Christ zu sein. Da geht's genau andersrum.
Doch ist es wohl der Mühe wert, wenn man mit Ernst die Herrlichkeit erwäge, die ewiglich ein solcher Mensch erfährt, der sich hier stets auf Himmlisches geleget. Es kostet Mühe, die Gnade aber macht, dass man's nicht acht.
Uraltes Deutsch, aber der Inhalt, also der ist sagenhaft.
Es kostet viel, es ist nicht schwer. Was jetzt?
Also, wenn es bei uns im Vorstand vom Hensoldtsfürer Gemeinschaftsverband mal ums Geld geht, dann geht es auch nicht eben selten drum, oder um andere Zusammenhänge, dann ist ein lieber Bruder da, der dann das lösende Wort spricht und sagt ungefähr so, was kostet's, was bringt's? So denkt jeder vernünftige Mensch. Ist das Geld sinnvoll angelegt? Ist der Aufwand gerechtfertigt? Kommt was dabei heraus?
Was kostet es? Was nichts kostet, ist nichts. Das gilt auch in gewisser Weise im geistlichen Leben.
Was hat es den Herrn Jesus gekostet? Unsere Erlösung? Das Heil,
das war nicht für einen Pappenstiel zu haben.
Der Abschnitt, der verlesen wurde, das ist ein längerer Abschnitt, den kann man gar nicht so im Einzelnen behandeln, aber doch einiges daraus hören. Der kann uns eine gute Wegweisung geben. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten.
Was kostet es? Paulus hat es die Freiheit gekostet. Er sitzt im Gefängnis, völlig grundlos. Und irgendwann wird er dann auch mit dem Tode bezahlen. Das färbt aber nicht diesen Brief und seine Aussagen, erstaunlicherweise. Ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, ich habe schon mal einfließen lassen, dass ich auch mal in Tabor war als Lehrer. Da war Osterkonferenz, meine ich. Und da war ein gewisser Pfarrer Arno Pagel, kennt ihr zufällig jemand? Die Älteren, wie zu erwarten war. Der war auch mal jung und er war Weltbundpräsident und er hatte eine Gnadengabe. Er war ein Mann, den man am besten in der Mittagszeit als Konferenzredner einsetzte. Wenn der predigte, hat keiner geschlafen. Also das war enorm. Und er hatte so ein Mittagsthema und diesen Abschnitt. Und das hat sich mir sehr eingeprägt. Wie geht's dir, Paulus?
Antwort, und da muss man ihn vor sich sehen, dem Evangelium geht's gut. Das war sein Predigtthema. Oder das hat er daraus gemacht.
Was kostet's? Ich sprach jetzt mit einem unserer Kinder über einen gemeinsamen Bekannten, von dem wir nicht wissen, ob er noch lange leben wird. Und unser Sohn sagte dann, ja, was hat der eigentlich vom Leben gehabt? Hat immer für andere was gemacht, ständig auf Achse. Ihn beschäftigt das als junger Vater, diese Frage, wie heißt es, Work-Life-Balance oder sowas. Also wie kriegt man das hin, Familie und auch was von den Kindern haben und dann Beruf. Wenn man diese Frage an Paulus richten würde, also ich halte diese Fragen nicht für unwichtig, nicht? Aber komisch, Paulus hat da eine völlig andere Schau. Der hat da kein Problem mit. Der ist der Meinung, er hat ein erfülltes Leben. Das klingt hier aus dem ganzen Abschnitt heraus. Der bereut nichts. All die Prügel, die er eingesteckt hat, all die Missverständnisse. Wenn Sie hier überlegen, was ihm auch liebe Brüder, ich glaube nicht, dass die Schwestern Wert darauf legen, dass man hier sagt, uns Schwestern, was die ihm antun, um ihn zu ärgern, evangelisieren die. Gibt's auch. Es ist schon interessant, welche Beweggründe es alles so geben kann. Paulus sagt, dem Evangelium geht's gut. Hauptsache ist, dass Jesus verkündigt wird. Und das lebt er echt. Da kann er sich dran freuen. Und diese Haltung, diese Einstellung, der Preis, den er bereit ist zu bezahlen, der zieht Kreise. Er sagt, bis ins Haus des Kaisers ist das offenbar geworden, dass ich hier bin, um des Evangeliums willen. Er hat bewusst seine Freiheit drangegeben, jetzt das mit dem Gefängnis nochmal hinten angestellt, die Freiheit, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Freiheit zu heiraten, Familie zu gründen, hat er bewusst darauf verzichtet, um des Evangeliums willen. Das ist keine Dienstvorschrift oder sowas, aber das war seine klare Führung. Das war seine Entscheidung. Und er steht nicht da und sagt, ach, was ist mir alles entgangen? Ich hätte doch mein Leben anders gestalten sollen. Und ich habe so wenig gehabt von den Vorzügen und Annehmlichkeiten des Lebens. Er war immer für andere da. Manchmal, das schildert er ja, was ihm alles so zugetragen wurde, worauf er alles eine Antwort wissen musste. Also Tag und Nacht hatte er manchmal keine Ruhe. Findet er nicht schlimm? Freiheit hat er drangegeben und gewonnen. Eine solche Freiheit, das Evangelium zu bezeugen, zu verkündigen, dass er einer der wirksamsten Missionare der Christenheitsgeschichte wurde. Wir müssen aufpassen, dass die Denkweise dieser Welt uns nicht so stark beeinflusst. Wir können uns nicht davon freimachen, dass sie uns beeinflusst. Sie umgibt uns wie die Luft und wir atmen sie ein und das prägt uns ein Stückchen, ob wir es wollen oder nicht. Aber dass das nicht Überhand nimmt. Paulus erlebte diese Befreiung, dass er nicht mehr so denken musste, ticken musste, wie das um ihn herum war. Und da wurde einiges geboten. Die verstanden auch zu leben und das Leben zu genießen, zumindest die, die es sich leisten konnten. Und er hätte Karriere machen können, alles drum und dran. Macht er nicht. Er verzichtet auf seine Freiheit und erfährt dafür das Geschenk der Freiheit. Ich rede jetzt gar nicht mal von der Erlösung, von der Vergebung der Sünden. Er erlebt die Freiheit, sich nicht über die lieben Geschwister, die ihm das Leben schwer machen, extra sich zu ärgern. den böse zu sein. Er ist frei davon. Also ich möchte mal vermuten, dass er das nicht gleich mit der Bekehrung so inhaliert hat. Ich vermute, er hatte auch reichlich Gelegenheit, da so seine Erfahrungen zu sammeln, was da alles möglich ist in frommen Kreisen, wie man miteinander manchmal ruppig umgehen kann. Ich habe früher manchmal gesagt, manche meinen, wenn sie sich bekehrt hätten, müssten sie nicht mehr höflich sein, also zu den eigenen Geschwistern. Da kann man, da würde man sich nie mit anderen Leuten, mit fremden Leuten leisten, aber da kann man sich benehmen wie die Axt im Walde. Also hier Menschen, die in seine Arbeitsgebiete gehen und für Jesus werben und trommeln und pfeifen, nur um ihm eins auszuwischen. Also unsere Motive sind nicht immer hochgeistlich. Und es ist heilsam, wenn der Geist Gottes dort sein Licht hereinfallen lässt, ab und an. Und man dann merkt, dass es doch nicht so furchtbar geistlich zugeht im eigenen Herzen. Und da wird man auch etwas barmherziger bei der Beurteilung anderer und ihres Verhaltens. Was kostet? Was bringt's? Paulus macht nicht den Eindruck, dass er darunter leidet, dass ihm jetzt die Flügel gestutzt werden. Und er klagt nicht hinterher und sagt, ach, hätte ich doch. Den Mund gehalten, nichts gesagt. Wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Was tut's, ob ich im Gefängnis sitze oder nicht? Welch eine königliche Freiheit. Wir leben ja in einem Spannungsfeld. Es gibt nicht nur den Einfluss des Heiligen Geistes, es ist nicht nur unser Herr auf dem Plan, sondern es gibt auch seinen Gegenspieler, der Feind. Und der freut sich, wenn er uns, die wir bekehrt sind und hinter Jesus hergehen wollen, wenn er uns lahmlegen kann durch Kleinigkeiten. Indem ich jedes Mal, wenn ich diesen oder jenen erlebe, wie der sich gibt, ausraste, innerlich. Oder er schickt mir dann einen, der mich auf die Hühneraugen tritt. Also selbst ein frommer Mensch, wenn ihm ein Elefant auf die Zehen steigt, der wird also wahrscheinlich nicht sehr heiligmäßig reagieren, vermute ich. Manchmal sitzt nur. Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Und manchmal sind es wirklich nur Klitzekleinigkeiten. Das berühmte Beispiel, das ist eben aus dem Ehealltag. Er drückt die Zahnpastatube in der Mitte und sie, also ich bin der, der von hinten aufrollt, ne? Ach ja, da ist die ganze Heiligkeit im Eimer. Und wenn es um Geld geht, was kostet's, was bringt's? Interessanterweise in diesem Zusammenhang mit der Gefangenschaft und mit den lieben Geschwistern, die ihm das noch da noch Salz in die Wunden reiben. In dem Zusammenhang sagt er, ich freue mich. Verstehen Sie das? Kapieren Sie das? Und ich will mich freuen. Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, lernen müssen, dürfen, dass das sich freuen nicht von den objektiven Gegebenheiten abhängt. Meine Zufriedenheit hängt nicht von den objektiven Gegebenheiten ab. Also ob ich viel verdiene, ob ich sehr gesund bin, ob die Kinder alle geraten und meine Frau immer lieb ist zu mir und so weiter. Und wenn das nicht ist, habe ich natürlich ein Recht darauf, irgendwie entsprechende Signale zu setzen. Nein. Gucken Sie mal hier rein. Paulus erlebt Missgunst übelster Art von eigenen geistlichen Geschwistern. Und er kann sagen, ich freue mich. Warum? Weil er nicht auf die und die Missgunst, die negativen Dinge schaut, sondern auf seinen Herrn. Das klingt jetzt furchtbar fromm. Aber es ist Realität. Es liegt in einer gewissen Weise in meiner Hand, ob ich mich freue oder nicht. Ich will mich freuen, sagt er im Luthertext. Also, zitiere wieder Schwester Erna, mit der habe ich viele Jahre zusammengearbeitet, haben wir uns ganz gut kennengelernt, haben nie gestritten miteinander. Ich könnte mich den ganzen Tag ärgern, aber ich bin nicht verpflichtet dazu. Denken Sie mal dran beim nächsten Ding da. Das liegt nicht an dem Anstoß. Das kennen Sie von den Kindern, fällt mir gerade wieder ein. Das Kind, das sich irgendwo stößt, am Tisch beispielsweise, sagt, hau den Tisch und sagt, böser Tisch. Es liegt an mir, ob ich das will oder nicht. Ich treffe die Entscheidung, ob ich mich ärgere oder nicht. Paulus hat sich entschieden. Das gelingt nicht immer. Denken Sie mal, wie alt ich geworden bin, um hinter diese Sache zu kommen. Ich war immer der Meinung, naja, jetzt mal auch mal andere, also dieser Kollege oder diese Leute da und dieser Mitarbeiter. Was ich damit mache, ist meine Sache. Und glauben Sie ja nicht, wenn Sie mehr verdienen, dass Sie glücklicher sind. Es hängt nicht an diesen Sachen, es hängt an der Einstellung, an der Haltung. Es ist eine Entscheidung. Und Paulus hat sich entschieden. Er ist frei geworden. Er kann sich freuen. Und er kann das auch ganz bewusst anstreben. Das gelingt nicht immer. Wenn man emotional sehr aufgeheizt ist, das ist eben so. Wir sind Menschen. Keine Engel. Aber das hört ja auch mal wieder auf, hoffentlich. Und manchmal hat man einen lieben Menschen, der einen wieder ein bisschen runterholt. Was kostet's? Was bringt's? Paulus hat die Freiheit verloren, in doppelter Hinsicht. Er ist also auch buchstäblich Gefangener und das führt zum Ende. Es kostet, damit bin ich bei einem zweiten Punkt, das Leben. Es kostet das Leben. Bei Paulus ist es tatsächlich so. Und sein Kollege Petrus hat es ganz ähnlich erlebt. Und viele, viele andere auch. Ich weiß noch, dass man im vorigen Jahrhundert sagte, dieses Jahrhundert ist das Jahrhundert der Christenverfolgung. Hat noch nie so viele Christenverfolgung gegeben, wie in diesem Jahrhundert, das jetzt kürzlich mal zu Ende ging. Ich fürchte, dieses Jahrhundert wird noch schlimmer. Ich will kein Prophet sein, aber denken Sie dem mal nach. Es kostet das Leben. Das steckt dahinter, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus strebt nicht danach, jetzt zu sterben und schon gar nicht denkt er an Suizid. Wo denkt er daran? Er würde gern beim Herrn sein, ja. Aber es geht ihm nicht darum, dass er es besser oder schöner oder leichter hat, sondern er möchte gerne seinem Herrn dienen, an den er sich verloren hat. Nicht, weil er dazu gezwungen wurde, sondern er hat ihm ganz bewusst sein Herz und sein Leben geschenkt, um das mal so auszudrücken. Und darum ist er bereit, wenn der Herr meint, jetzt sollte er noch weiterleben, das zu machen. Um euretwillen, nicht aus ichhaften Beweggründen. Lohnt sich sowas? Frage unseres Sohnes. Der ist sehr offen und willig, sich für den Herrn einzusetzen und so weiter. Das ist eine echte Frage. Wie setzt man da die Gewichte richtig? Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, ich bin bereit dazu. Aber es ist nicht, dass er jetzt sagt, ich möchte lieber dieses. So dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Was kostet's? Was bringt's? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, also dran gibt, mir zur Verfügung steht, der wird es finden. Mein lieber Vorgänger, der Herr Pfarrer Karkwil, pflegte manchmal im kleineren Kreis so aus seinem Leben zu erzählen. Er hat unter anderem den gesamten Zweiten Weltkrieg miterlebt als Soldat. Und dann erzählte er beispielsweise, dass er in eine neue Einheit versetzt wurde. Und da hat er sich gleich hingestellt und hat gesagt, wer er war, also dass er Christ ist. Und dann gab es natürlich Gegröle, das kann man sich vorstellen. Die Soldaten sind da ja recht herzhaft. Und dann sagt er, Moment mal, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das bin immer ich. Dann erzähle ich dann immer gerne hinterher. Der Pfarrer Karkwil, den vielleicht die Älteren noch in Erinnerung haben, der konnte das gut sagen. Warum? Er war unter anderem Divisionsringermeister. Das hätten Sie auch nicht gedacht, ne? Also, er war nicht irgendwer, so ein Dummian, so ein klein, schmächtiges Schneiderlein, nicht, oder sowas. Sondern, ich könnte noch mehr so Sachen erzählen, aber das passt jetzt nicht hierher. Was kostet's? Was bringt's? Ein mit saurer Miene gebrachtes Opfer ist nicht viel wert. Paulus war so weit, das hat Gott ihm geschenkt, hat ihn so geführt, dass für ihn das jetzt überhaupt kein Thema mehr war. Glauben Sie nicht, dass ihn das nicht auch mal zu schaffen gemacht hat. Der hat auch gelitten. Und das ist nicht leicht und ist nicht schön und danach streckt man sich nicht aus. Aber er wusste, dass es nur so Frucht gibt. Wenn Sie Menschen zu Jesus führen wollen, kostet das Opfer. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Und wenn ich mich mal an meine Geschlechtsgenossen wenden darf, soweit sie sich mal bemüht haben um eine junge Dame, kann ja verschieden Alter sein, in aller Regel lassen sie sich das auch was kosten. Und ich vermute mal, dass jede Frau auch ein bisschen guckt, zu welchem Opfer ist er bereit. Zumindest jetzt noch, solange noch nicht die Verheiratung geschehen ist. Das ist normal, das ist nicht ungewöhnlich. Paulus möchte Frucht bringen. Und die wird ihm geschenkt. Und darum sagt er, ich habe Lust, beides zu machen. Ist beides für mich gleich wert, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Es ist erstaunlich, wie Gott ihm geholfen hat, alle diese verständlichen, ich-zentrierten Beweggründe, Wünsche, Strebungen, die in jedem Menschen stecken, auch in ihm, die doch, ich sage es jetzt mal so, so weit in den Griff zu kriegen, dass sie nicht mehr handlungsleitend waren. Er konnte das immer wieder abgeben. Dazu braucht es auch Übung. Und Gott ist da sehr freundlich und barmherzig. Er fängt mit kleinen Sachen an und dann geht's weiter. Bis es nicht mehr weitergeht. Bis einer sagt, na jetzt langt's. Schade. Vielleicht sind die besten Sachen noch in der Röhre. Gott hat noch viel mehr vor mit uns. Er redet auch da, um solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme, was er ja nicht wusste. Was kostet, was bringt? Und er schließt jetzt an diesen Abschnitt eine Ermahnung, einen ermahnenden Teil ein, wobei Ermahnung ganz stark den Charakter, also sagen wir 70% den Charakter der Ermutigung hat und nicht Knüppel auf den Kopf. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abweisend von euch höre, ihr in einem Geist steht. Also man könnte hier eine ganze Bibelstunde drüber halten, über diesen kleinen Abschnitt. Und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern. Wer solch einen Stand einnehmen möchte, der muss etwas wissen und etwas tun. Und das erklärt er auch. Denn euch ist es gegeben, Schachtelpralinen, Doppelherz. Ich habe auch schon in relativ jungen Jahren solche Sachen gekriegt. Das ist halt, wenn man mit älteren Damen zu tun hat. Oder also ich fand, das schmeckte gar nicht so schlecht. Geholfen hat es wahrscheinlich nichts, aber ich habe es immer brav und bieder getrunken, wenn mir sowas verehrt. Meine Frau, die hat immer dann abgewinkt, sie wollte das nicht. Denn euch ist es gegeben, ich habe aber auch andere Sachen, also sowas, was mir liegt, aber ich werde Ihnen nicht verraten, was. Um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also wenn Sie das nochmal für sich in einer ruhigen Minute zu Gemüte ziehen, was Paulus hier sagt, das kann einem die Sprache verschlagen. Wenn mir es weh tut, dann fange ich an zu jammern, wenigstens innerlich. Meine Frau ist manchmal sehr herzhaft und ich finde, die hat wenig Verständnis für mich und meine Wehwehchen, denke ich manchmal, unter bestimmten Umständen. Und dann meinte ich, da können Sie etwas rücksichtsvoller mit mir sein. Also wenn es ernst wird, dann ist sie schon da und so weiter, das ist schon ganz klar. Aber die ist da sehr herzhaft. Sie will mich wohl nicht verkehrt verwöhnen. Euch ist es gegeben. Was heißt das auf gut Deutsch? Das ist kein Grund zum Jammern, sich selbst zu bedauern und dann noch Leute zu holen und ranzubringen, die einen auch noch bedauern. Und sagen, ach, ist doch auch wirklich schlimm mit dir. Also in dem Sinne, was man dir antut. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn ihr für den Herrn Jesus nicht nur im Glauben eintreten dürft, sondern auch leiden dürft. Ich habe das jetzt bewusst mal so formuliert. Wir sehen das grundsätzlich völlig anders. Wenn es denn nicht zu vermeiden ist, dann gehen wir zum Zahnarzt. So war das früher. Heute gibt es ja da tolle Geräte. Ich habe noch immer die alte psychologische Belastung, wie das damals war beim Zahnarzt. Also jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich kann machen, was ich will, dann bekomme ich bestimmte Empfindungen. Also da gehe ich nicht frohgemut hin. Bin aber immer froh, wenn ich wieder rauskomme. Es ist euch gegeben. Ihr lieben Geschwister, Gott vertraut uns viel an und wir sind dankbar für alles Schöne und Gute und Hilfreiche. Und wir verstehen so schwer, dass auch solche Dinge, die wir versuchen zu meiden wie die Pest, dass die auch ein Geschenk von ihm sein dürfen, sollen, können. Und manchmal gehört es einfach dazu, jetzt bewusst dazu Ja zu sagen. Ich muss nicht alles gutheißen, was da mir so angetan wird, was ich da so durchmachen muss. Muss ich nicht alles gutheißen. Aber ich könnte ja wenigstens mal prüfen, Herr, wie siehst du das? Hier in diesem Kapitel sehen Sie, wie Paulus umgeht mit den Belastungen seines Lebens. Mein Lieber, herein. Und dann kann er sagen, ihr lieben Leute, grämt euch nicht, lauft nicht davon. Tut doch nicht so, als wenn das das allergrößte Unglück ist, wenn ihr mal was Schweres erlebt, sondern seht doch mal auf Jesus. Ich sag mal ganz vorsichtig, prüft doch wenigstens mal, ob das mit ihm was zu tun haben könnte. Für ihn leiden, also nicht mir was an Hals laden, weil ich mich unmöglich aufgeführt habe. Oder wirklich was versiebt habe. Also wenn ich da von der Polizei geschnappt werde, weil ich zu schnell fahre, das ist kein Leiden um Christi willen. Das ist Schusseligkeit oder was weiß ich. Wir sind gewürdigt, dass der Herr sieht das so, dass wir auch Schweres ertragen können oder sollen. Aber das muss einem aufgeschlossen werden, das kann man sich nicht nehmen. Normalerweise vermeide ich das. Gibt es Pillen, Tabletten, man rennt zum Arzt, was weiß ich alles. Kann man ja auch machen, ist nicht verkehrt. Aber das zum Leben nicht nur einfach auch Schweres dazugehört, das kann man sich ja so zurechtlegen und erklären, das kann jeder Philosoph. Aber hier, es ist euch gegeben. Gott schenkt das. Das ist kein Masochismus frommer Art. Also selbstquälerisches Gehalten und daraus einen Lustgewinn ziehen, so ungefähr. Sondern das ist ein Blick auf den Herrn, auf das, was er aus dem macht, was ich von ihm her annehme. Ich bin ja nicht gezwungen, das Geschenk anzunehmen. Ich kann ja ablehnen. Ich kann mich dagegen wehren. Es gibt Sachen, die kann ich nicht losbringen. Aber ich kann mich wehren dagegen. Und das kostet Kraft. Es gibt nicht wenig Menschen, die ihre Lebenskraft zum größten Teil damit vertun, solche Lasten abzustreifen, die sie nicht loswerden können. Schade. Paulus möchte, dass die Geschwister frei werden, so wie er, damit sie Frucht ernten können, dass sie Menschen zu Jesus führen können, dass sie erleben dürfen, wie sie selber dadurch reifen und wachsen und Format bekommen. Was kostet's? Was bringt's? Ich muss investieren im Reich Gottes, in Beziehungen. Das gibt's nicht zum Nulltarif. Das kostet alles etwas. Aber es kommt auch was dabei rum. Es kommt was dabei raus. Aber da muss man immer hinterkommen. Und das ist dann natürlich die Frage, welche Werte strebt man an? Suche ich meine Erfüllung, jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, suche ich nur mein Vergnügen, suche ich nur das, was mir Spaß macht? Oder geht es mir darum, dass es was bringt für das Reich Gottes, für Menschen? Und merkwürdigerweise, wenn ich das im Auge habe, komme ich nie zu kurz. Was kostet's, was bringt's? Wir sind sehr praktisch oft in diesen alltäglichen Dingen, aber wenn es dann darum geht, ums Reich Gottes, um die Nachfolge, um die Gemeinschaft mit Jesus, mit den Geschwistern, dann fehlt uns da manchmal etwas. Hier können wir eine Menge lernen. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus, es hilft uns wenig, wenn wir uns kluge und richtige Gedanken zu Gemüte führen. Es ist ja nötig, sie auch umzusetzen ins Leben hinein. Und wir danken dir, dass du alles daran setzt, uns zu fördern, aber du forderst uns auch heraus, dir zu vertrauen, die Dinge mit deinen Augen sehen lernen und herauszufinden aus den natürlichen Gedankenketten, Verhaltensweisen, Verhaltensmustern. Herr, du lädst uns ein, dass wir mit dir neu anfangen dürfen an diesem oder jenem Punkt. Und wenn du uns einen zeigst, auch in diesen Tagen, dann schenke den Mut, an dieser Stelle Fortsetzung zu machen mit dir. Und hab Dank, dass es sich lohnt, auf dich zu hören und dir zu folgen und sich für dich einzusetzen, wie es auch immer geschehen mag und soll. Und so danken wir dir auch für dieses dein Wort und für das lebendige Beispiel des Apostels Paulus. Amen.